Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem Bühnenpodcast für Menschen, die ein gutes Super-Sonderangebot zu schätzen wissen. Heute zu Gast Jens Dobler. Er hat ein Buch geschrieben über Willi Pape alias Voodoo. Willi Pape war als Schlangentänzerin in den 10er und 20er Jahren deutschlandweit und eigentlich auch in ganz Europa super erfolgreich und ist dann vergessen worden. Jens Dobler war nun in den letzten Jahren in ganz vielen Archiven unterwegs und hat zahlreiche Materialien zu Voodoo und Willi Pape zusammengesammelt und daraus ein Buch gemacht. Viel Spaß beim Gespräch. Wie sind Sie denn auf den Voodoo überhaupt gekommen?
Ich habe ja ich habe vor 20 Jahren die Geschichte, also Lesben- und Schwulengeschichte Kreuzberg und Friedrichshains gemacht. Fürs Kreuzberg-Museum, da gab es auch eine Publikation und Ausstellung. Und weil damals, weil die eine Kneipe hatten, ab 1928 in der Skalitzer Straße 7, da wusste der Tänzer Voodoo, also da habe ich mich mit dieser Kneipe beschäftigt und dann auch ein bisschen mit dem Tänzer und habe auch damals schon ein bisschen was rausgefunden, hatte damals auch noch eine Frau gefunden, die ich noch wirklich live kannte, eine Augenzeugin oder Ohrenzeugin, wie man will. Aber weil das war nur ein Thema von ganz vielen und mir war eigentlich klar, dass das da musste mal tiefer einsteigen. Also habe ich ihn nur so unter vielen in diesem Buch und dieser Ausstellung behandelt.
Und da ging es eigentlich ursprünglich um das, um die Bar, die er hatte oder um die.
So bin ich offen gekommen und dann wusste ich, dem die Bar gehört, der war auch Tänzer gewesen und fing so an, mal auch ein bisschen zu gucken.
Wie hieß die Bar?
Zum kleinen Löwen.
Ah, okay.
Oder aber eigentlich nannte man es bei Voodoo. Der kleine Löwe spielte keine große Rolle. Fahr bei Voodoo, man geht zu Voodoo.
Ja.
So hieß es.
Der kleine Löwe klingt ja auch ganz irgendwie so eine Mischung aus total seriös und aber auch so ein bisschen klein, dann so ein bisschen Augenzwinkern, aber eigentlich sehr traditionell.
Der kleine Löwe ist ein Sternbild.
Ding, ding, ding. Ich dachte gleich, das klingt wie so eine, der goldene Löwe, klingt wie so ein deutsches Traditionsvokal. Ah, okay, der kleine Löwe ist Sternbild. Verstehe. Und wo hatten Sie das gefunden? Also wie findet man denn überhaupt so einen Ort?
Ich habe die alte Schwulenpresse ausgewertet, die alte Schwulenzeitung. Und da waren immer Anzeigen von Voodoo, Kleiner Löwe, Skalitzer Straße 7.
Ja.
So bin ich da drauf gekommen. Und dann hatte ich auch noch da über Hirschfeld auch mal ein bisschen quer gelesen und auch da die ersten Abbildungen auch gefunden, die wir damals verwendet haben auch. Ja, und dann bin ich hängen. Da habe ich für mich fest, nach der Ausstellung, nach diesem Kreuzberg-Projekt, da will ich nochmal weitermachen. Und habe eigentlich seitdem gesammelt, aber nie systematisch und auch immer mal wieder was gefunden und merkte, also die Kneipe war ja damals 28 eröffnet worden. Ich hatte den am Anfang nur als Star der 20er Jahre gesehen. Aber je mehr ich sozusagen gefunden habe, je früher wurde das, es ging mir immer mehr in die Kaiserzeit rein. Bis nachher ja klar war, 1911 hat er seinen ersten Auftritt schon gehabt, oder 1911, 12. Also der war ja nicht nur 20er Jahre, sondern der war noch ganz eindeutig 10er Jahre. Und das kam erst so peu à peu raus.
Und wie sind Sie davor gegangen? Wie findet man diese Sachen?
Dann bin ich in die, habe ich mich mit den Artistenzeitungen beschäftigt. Also die Artisten hatten eben auch ihre eigenen Zeitungen. Da gab es mehrere, aber das Wichtigste war das Programm. Da haben die annonciert, da annoncierten die Läden, also die Varieté-Theater mit ihrem Programm. Da annoncierten die Künstler teilweise selber. Und auch, es gab so Adressverzeichnisse auch, wo die Künstler, das war also von der deutschen von der internationalen Artistenloge, die waren da organisiert. Insofern waren da auch Adresslisten und so weiter. Und über die habe ich diese verschiedenen Auftritte recherchiert. In den verschiedenen Städten und bin so immer früher, gekommen. Und dann wusste ich eigentlich immer noch nicht, wie hat er getanzt? Und es gibt keine Forschung über ihn, gibt keine, sagen wir mal, ja, wie soll man sagen, wissenschaftliche oder theatergeschichtliche Auseinandersetzung oder tanzgeschichtlich, dass man mal so erklärt bekommt, was er da auf der Bühne gemacht hat. Und dann war klar, ich muss in die Lokalpresse rein, um zu gucken, gibt es Kritiken. Und nun haben wir in Deutschland ja die blöde Situation, dass so gut wie nichts von den Tageszeitungen digitalisiert ist. Und also heißt es, man muss in die Städte und in die Orte fahren.
Ja.
Weil meistens liegen die eben auch nicht hier in Berlin, wenn sie irgendwo in Nürnberg die Tagesanzeiger oder in Kiel die Kieler Nachrichten sehen wollen. Die finden sie in der Regel nicht in Berlin. Und dann muss man da hin. muss gucken, da im Dezember 1921 ist er da aufgetreten, gibt es eine Kritik. Und das war sozusagen, ja, das war da.
Und die fanden sich auch an verschiedenen Orten. Sich,
genau, ja. Und da konnte ich dann wirklich langsam zusammen über verschiedene Kritiken, so, kriegte ich so ein Gefühl, was da eigentlich auf der Bühne los war. Wie der getanzt hat, wie er wahrgenommen wurde, was seine Ausstrahlung war.
Wie ist denn die Karriere von Voodoo? Wie ist sie verlaufen?
Ja, das fängt also 1911, 12 im Benz in München an. Also eine wichtige Quelle ist noch Einwohnermeldedaten. Ich habe die Einwohnermeldeämter, immer wenn ich wusste, dass er irgendwo war, habe ich die Einwohnermeldeämter, weil...
Ob er da gelebt hat, auch, gewohnt hat. Nee,
und weil Künstler mussten sich damals auch, wenn sie nur 15 Tage in der Stadt waren, sich anmelden und abmelden. Und ja, also auch bei kleinen Aufenthalten. So wie man auch heute noch teilweise, wenn man im Hotel ist, muss man so auch noch so einen Schein ausfüllen. Ja, und über diese Einwohnermeldedaten konnte man auch einige Bewegungsbilder hinkriegen. So kriegte ich auch München aus.
Ja.
Gut, und also da fing er an bei Benz. Benz war ein wichtiges Varieté-Theater in München, wo man auch essen und trinken konnte und wo so ein bisschen so die Münchner Schwabinger Bohem hinging. Da gingen auch so ein bisschen die kritischen Leute, die Linken, die Freigeister, die Autoren, die gingen da hin. Und da war Voodoo für ein Dreivierteljahr. Und vermutlich hat er das war seine Lehrzeit. Also auftreten tut er erst ganz spät, aber er ist schon die ganze Zeit da. Das kann man über die Einwohnermeldedaten rausfinden. Und offenbar hat er da so ein bisschen wie als Mädchen für alles gewirkt und hat auch schon die ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Und dann tritt er so im 1912 ungefähr als Sura Voodoo auf, mit Schlange. Als Schlangentänzerin.
Echte Schlange.
Echte Schlange. Boa Constrictor. Ich werde das auch noch sogar mit Zweien getanzt haben, aber das war sein Markenzeichen dann über die gesamte Zeit mit der Schlange. Es war Schlangentanz, also mit der Schlange, wobei er sich selber eben auch verrenkt hat. Also er hat sich selbst auch um die Schlange rum mit der Schlange getanzt und soll ja die wildesten Verrenkungen, oder das ist Verrenkung vielleicht ein blödes Wort, aber die verrücktesten Körperbewegungen gemacht haben, die also auch die Leute wirklich absolut in den Bann gezogen hat. Es wird beschreiben mehrere, dass er irgendwie offenbar geschafft hat, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, Wellen mit seiner Haut zu erzeugen. Irgendwie, dass man denkt, er fliegt gleich weg oder so. Und das Ganze im Tanz mit der Schlange. Naja, und so fing er da also als Sura Voodoo in München an. Und wurde dann gleich weiter engagiert über Frankfurt, Wien. Und dann fing die Karriere ganz schnell an, auch steil nach oben zu schießen. Dann war ein ganz entscheidender Auftritt in Berlin im Zirkus Schumann. Da spielte er in einem großen Stück mit. Das Stück heißt Der unsichtbare Mensch. Und da legt er den Zusatz Sura ab. Also dann nennt er sich nur noch Voodoo. Oder er wird Fräulein Voodoo genannt. Also er bleibt auch von der Wahrnehmung Frau. Das ist interessant. Also wenn man mal die Kaiserzeit oder 10er Jahre, 20er Jahre, in der 10er Jahre bleibt er meistens Frau und wird auch in der Regel von den Kritikern so wahrgenommen. Da gibt es kein Outing am Ende. In den 20er Jahren zieht er am Ende die Perücke und das Outing ist so das große Peng.
Ah, okay, interessant.
Und insgesamt aber ist mein Eindruck, das schreibe ich auch, er spielt mit den Geschlechtern. Eigentlich ist er androgyn. Und also er hat ganz oft ein Oberteil an, ein Bistet, aber füllt das nicht aus wie ein künstlicher Busen, sondern ist oben flachbrüstig. Also eigentlich spielt er mit diesem Androgynum und ist er auch mal sehr spärlich angezogen. Aber die Kritiker sind in der Regel am Anfang völlig verliebt in sie und nachher ganz immer enttäuscht, wenn er ganz am Ende sich outet oder offenbart, dass er doch keine sie ist.
Ja.
Vielleicht war das ja aber auch nie gewesen.
Ja, bei Kaiserzeit muss ich auch gleich so, da gab es auch diese, wie nannte sich das, Salomania, weil diese Fotos erinnern mich auch immer so ein bisschen wie so an so alte Salome-Opernaufführungen.
Die Vorbilder ist ganz eindeutig Salome, es ist... Mata Hari ist ganz eindeutig. Das Outfit Mata Hari und das Outfit Voodoo ist eindeutig. Und da gibt es noch Maud Allen und Cleo und so. Es gibt noch ein paar und es ist genau diese Richtung. Also es ist so dieses Verruchte, wenig anziehen, aber auch so Salome ist ja durchaus blutrünstig. Also
ja.
Später macht er das Stück Opium tot. Also ist es schon dieses verrückt. Ich habe das mal so verglichen, das war sicherlich nicht sehr nett, aber es gab auch Olga Desmond damals, die relativ nackt aufgetreten ist. Aber ich habe geschrieben, Olga Desmond erinnert immer ein bisschen so an Ostseestrand. Das ist immer so ein bisschen Leibeserziehung. Während er, das ist schon Haschischhöhlen und ja, also gefährlich, ja. Gell, schon dunkel und ja. Verrucht.
Und war denn der Zirkus Schumann, war das so erstes Engagement und dann in Berlin?
Das erste große, ja. Und Berlins erste auch, ja, genau. Ja.
Das ist ja nun auch nicht die schlechteste Adresse, muss man ja mal sagen. Das ist ja High Class.
Absolut. Und dann nachher kommt noch der Wintergarten. Ein Jahr später erobert er den Wintergarten. Und dann geht er nach London als Star from Europe. Und in London große Erfolge, mehrere Monate lang in zwei ganz berühmten Häusern und kommt dann sozusagen als Weltstar, das ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber dann wieder nach Europa zurück und wird dann wieder als Star von London, tritt er dann wieder, also auf dem Festland dann auf, ist in der Schweiz, ist ja. Frankreich dann viel. Italien einmal, in Ungarn, in Tschechoslowakei, in Prag. Und also macht dann wirklich Europa. Und immer wieder nach Deutschland zurück und auch immer wieder kleine Bühnen. Das ist auch interessant. Also er ist eigentlich ununterbrochen auf der Bühne, kann man sagen, und nimmt die kleinen Bühnen genauso mit wie die großen Häuser.
Ah, okay, da hat er keinen Unterschied gemacht sozusagen. Ich mache jetzt nur noch ganz groß.
Ich kann mir so vorstellen, dass die, wenn die unterwegs waren und hatten jetzt noch 15 Tage, die Engagements waren ja in der Regel 15 Tage und hatten jetzt eben nochmal 15 Tage frei, dann hätte es natürlich nichts gebracht, nach Hause zu fahren und wieder zurück, sondern dann haben sie auch die kleinen Bühnen mitgemacht, um ihre Tourneepläne zu füllen.
Wie lief die Karriere dann weiter?
Also genau.
Sozusagen bis zur...
Also er tritt auch während des... Er wird nicht eingezogen im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Er wird als untauglich entlassen, als Transvestit. Das ist ihm nicht geheuer, da ist zu weiblich. Und insofern kann er auch während des Ersten Weltkrieges seine Karriere ununterbrochen fortsetzen, ist immer auf der Bühne und geht eigentlich übergangslos in die 20er Jahre. Und da findet nur diese Veränderung statt, dass er am Ende des Programms dann die Perücke zieht. Das ist ja in der klassischen Travestie immer so der Fall gewesen. Wann das anfängt, weiß ich leider nicht. Aber er hatte sich da immer ein bisschen rausgenommen. Er ist nicht als klassischer Damendarsteller wahrgenommen worden. Na gut, und das ändert sich aber in den 20er Jahren. Dann treten sie, ich sage mal, sie, weil er ist mit seinem Partner unterwegs, sein Manager ist und sein Partner ist Emil Schmidt, einfach sein Freund. Und deswegen sind sie waren immer zu zweit unterwegs. Sind immer wieder in Berlin, aber sind eben auch wieder, wie gesagt, überall unterwegs. Und dann, im Grunde genommen ist er 27, ist die Karriere dann zu Ende. Der Schmidt, also sein Freund, sagt später, er hätte ein Rückenleiden gehabt. Das ist natürlich bei Tänzern ja nicht ungewöhnlich. Es ist aber auch so, dass seine Mutter stirbt. Die Familie lebt in Zerpenschleuse, nördlich von Berlin. Die Mutter stirbt und ich nehme halt auch an, man wollte den Vater jetzt nicht alleine lassen. Und dann ist jetzt die Zeit, die Karriere doch zu beenden. Und dann machen sie in Berlin die Kneipe 1928 auf zum kleinen Döhm in der Skalitzer Straße in Kreuzberg. Ungefähr zwischen Cottbuser Tor und Prinzenstraße. Und leben dann abwechselnd in Berlin und in Zerpenschleuse. Das aufgetreten ist er nur noch einmal.
Danach?
Ja, also 1929 gibt es noch mal einen Auftritt, einen Tag. Ein
und wo?
Im Saalbau in Friedrichshain. Das ist deswegen interessant, weil der Veranstalter ein sogenannter Ringverein ist. Also die Ringvereine waren so mafiöse Vereine in Berlin in den 20er Jahren. Und die haben unter anderem auch Kneipen erpresst, Schutzgelderpressung. Und ich, so ein bisschen meine Vermutung, dass er sozusagen in Natura bezahlt hat, indem er bei denen, auf denen ihrem Vereinsfeste aufgetreten ist.
Das gibt's ja nicht.
Ist jetzt ein bisschen Spekulation.
Ja,
weil darüber gibt's natürlich keine Akten. Aber er tritt eindeutig bei denen auf dem Stiftungsfest auf, Stiftung, also Vereinsjubiläumsfest. Und ich frage mich, warum tritt er bei einem Ringverein auf? Da muss ja.
Ja.
Können wir vorstellen, dass er damit eben das Schutzgeld bezahlt hat.
Und was war dieser kleine Löwe? Wie kann man sich den Ort vorstellen? Ja, was war das?
Also natürlich, es gibt von innen keine Aufnahmen, leider nicht. Auch von außen eigentlich auch nicht. Es gibt nur eine Zeichnung von, die bei Morek im Führer durch das lasterhafte Berlin abgedrückt ist. Also es wird als Barraum beschrieben, Bar mit vielen Nambingons, mit vielen Bildern von Voodoo oder auch vielen Flaggen wird das beschrieben. Und dann gibt es interessanterweise sehr unterschiedliche Berichte. Es gibt ein paar Berichte vom Innenleben, von was da so abgeht. Ich finde die eigentlich ziemlich interessant, weil die sich teilweise ziemlich widersprechen. Also manche sagen davon, das ist Stricherkneipe. Und dass es da ziemlich hoch herging. Also hoch her auch sexuell gesehen. Das deckt sich nicht so ganz mit dem, was er selber schreibt. Es gibt nämlich zwei, drei Postkarten, die er mit einem Kollegen schickt. Die habe ich in einem Artistenarchiv gefunden. Und zwar ist es ein Zauberer. Heterosexueller Zauberer. Mit dem schreibt er ein paar. Und die laden sich, er schreibt, ganz viele Kollegen kommen auch zu Besuch. Und komm mal endlich, wenn du mal in Berlin bist, auch bei mir vorbei. Und insofern ist es mehr, meines Erachtens mehr eine Künstlerkneipe. Und der würde sicherlich nicht seinen heterosexuellen Kollegen einladen, wenn das so eine
offensichtliche
Stricherkneipe wäre. Also das, ich glaube, dass da viele so ein bisschen reininterpretieren.
Wobei ja die Grenze so im Außenblick der Leute von Künstler zu Stricher ist ja auch ziemlich, war damals wahrscheinlich noch sehr dünn.
Und lass da, also einer der Beobachter, dass die ein Pärchen beobachten, wie die vielleicht miteinander ein bisschen zärtlicher werden, der ist für die dann schon hier Sodom und Gomorra. Ne? Also ist es ein bisschen, ja, es gibt verschiedene Schilderungen und die widersprechen sich so ein bisschen. Und es findet auch ein Mord statt, ein Tötungsdelikt, muss man so sagen, in der Kneipe. Das schreibe ich hier, Tod von Verena. Also es geht schon durchaus hoch her. Und dann 1933 muss die Kneipe schließen, wie alle schwulen Kneipen.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen.
Die Nazis machen dicht, das ist gleich dann, also im Februar 33 ist Schluss. Und die exakten Details dazu zu der Schließung sind nicht bekannt, aber das alle schwulen Kneipen schließen innerhalb von ein paar Monaten. Da ist dann nichts mehr übrig. Ja, und dann machen sie nochmal eine Kneipe oder ein Restaurant mehr auf in Hallensee, aber in den ungefähr 1839. Das ist natürlich dann keine, vielleicht war da noch, aber es ist dann keine Schwulenkneipe mehr. Und dann ist aber...
Was war das, eher ein Restaurant? Oder?
Wohl eher ein Restaurant. Es ist als Restaurant, habe ich es in den Adressbüchern gefunden. Darüber gibt es eigentlich gar nichts mehr. Und dann stirbt er ganz früh 1940 an Malaria.
Ach, 1940 gestorben? Warum habe ich denn irgendwo gelesen, 67?
Ja, weil du das amerikanische Internet aufgemacht hast.
Wahrscheinlich.
Und da steht so viel Unfug drin, das ist so Quatsch.
Und wie spielt denn jetzt ganz am Anfang da noch, jetzt sitzen wir jetzt hier auch im Magnus-Hirschfeld-Institut, wie spielt Herr Hirschfeld da irgendwie mit rein?
Gut, weil Voodoo eigentlich seine Geschichte mit einem Selbstmordversuch beginnt. Das heißt, er stiehlt seinen Eltern Geld. Seine Eltern wollen natürlich nicht, dass er sie wollen verhindern, dass er als Tänzerin auf die Bühne geht, vor allem als Schlangentänzer. Und er spürt diese transvestitische Neigung in sich, hält sich für heterosexuell, ist verlobt und hält das nicht mehr aus, klaut seinen Eltern Geld und will auf ein Engagement mit als Tänzerin in einer Künstlertruppe. Das zerschlägt sich und kann er nicht mehr nach Hause. Und ist auch in Frauenkleider unterwegs gewesen und nur, weiß ich nicht, ein noch aus und fährt dann nach Berlin zurück und meldet sich in einem Hotel, also bucht in einem Hotel ein Zimmer und schnallt sich die Pulsar dann auf. Wird gefunden, kommt ins Krankenhaus und der behandelnde Arzt ruft Hirschfeld zu Rate, der kennt sich doch aus mit solchen Zwischenstufen, mit solchen Transvestiten, mit solchen Männern, die in Frauenkleidern und so weiter. Und dann kommt Hirschfeld und spricht mit ihm, lässt sich seine Geschichte erzählen und spricht auch mit den Eltern und wirbt bei den Eltern auch um Vertrauen und Toleranz. Lass den mal seinen Weg gehen, dass er ruhig Tänzer wäre. Das ist besser, wenn er das auslebt, als wenn man das unterdrückt. Und so fängt das Verhältnis mit Hirschfeld an. Die kennen sich offenbar die ganze Zeit über. Denn Voodoo wird dann am Ende seiner Karriere, eben 1927, 28, Hirschfeld eine ganze Reihe Bilder auch zur Verfügung stellen, die Hirschfeld dann verwendete noch in seinen Publikationen.
Und war denn diese Vorliebe für Frauenkleider, bezog sich das erstmal bei ihm zu dieser Zeit von diesem Selbstmordversuch erstmal nur so auf seine Karriere, also aufs Tanzen?
Auch privat wohl. Also ich habe keine persönlichen Äußerungen von ihm. Das ist halt schade. Er hat aber, das wird aus einer Einwohnermelderegister klar, er hat wohl einen Transenschein gehabt. Also ein Transenschein war ja eine Bestätigung des Polizeipräsidiums, dass diese oder jene Person als Frauenkleider tragen hier bekannt ist. damit denen, wenn irgendjemand ein Polizist die festnehmen will oder so, können die das, diesen Schein vorweisen. Und alles, geht alles ordentlich. Wir sind sozusagen
angemeldet,
ordentlich geprüfte Damen da stehen und sind hier, wollen hier nichts Böses und wollen auch keinen Einbruch begehen, sondern wir tragen so. Und er hat also offenbar so einen Schein gehabt. Und den hast du nicht gekriegt, wenn du nicht ein Gutachten hattest, von entweder von Hirschfeld oder von anderen Sexualwissenschaftlern, die dir also bescheinigen, du bist also ja manifester Transvestit. So ist die alte Bezeichnung natürlich.
Ne? Ja, vor allem, wenn du nicht auch draußen auf der Straße so unterwegs bist. Sonst bräuchte man den ja fast gar nicht. Ne? Also wenn man das nur als Bühnenoutfit anzieht, dann ist ja klar.
Genau, braucht man nicht. Ja. Ja. Also das hat er, den hat er wohl gehabt, weil das, wie gesagt, in einer Einwohnermelderegister-Eintrag steht das drin. Und insofern vermute ich, dass er eben auch privat auch eben in Frauenkleider gegangen ist. Zumindest vielleicht während den Tourneen oder nach den Auftritten. Achso, und dann ist er eben doch nicht heterosexuell, sondern lernt dann eben Emil Schmidt kennen und mit dem geht er eine Lebensbeziehung ein. Also er ist dann, hat dann sein schwules Coming Out. Er hat auch, also man hat später nochmal eine Affäre mit einem Soldaten, das wird ihm fast noch zum Verhängnis. Also ich würde damit sagen, er hat auch ein schwules, aktives Sexualleben dann. Insofern ist er eigentlich so der klassische Schwule, der gerne Fummel trägt. So würde ich ihn mal beschreiben. Aber nun will ich im Sinne jetzt wie heute mit Trans mit Sternchen also als transsexuell also gesehen werden könnte. Also hätte er sich eventuell umoperieren oder hätte er sich Hormone oder das weiß ich ja. Soweit will ich allerdings eher nicht gehen. Ich halte ihn eher für eine Fummeltrine.
Und was glauben Sie, ist so die Bedeutung von ihm oder warum finden Sie das spannend?
Also die klassischen Damendarsteller waren mit unglaublichen Kleidern, mit unglaublichem Perück, mit wahnsinnig viel Schminke. Er ist ja fast nackt auf der Bühne. Und trotzdem erzielt er diesen Effekt, ich bin eine Frau und den männlichen Zuschauern hängt die Zunge aus dem Mund und wow. Und auch den Kritikern denken, wow, was hat man hier vor sich? Ne? Also sowas haben wir ja selten gesehen. Also er hat eine unglaubliche Faszination auf der Bühne, eindeutig, das beschreiben sie alle. Also von dieser Faszination, das können sie durch alle Kritiken durchweg sehen. Und dann würde ich am Ende sozusagen diese unglaubliche Enttäuschung, ich habe mich hier fast verliebt, schockverliebt und nee, doch nicht. Also ist ein Mann. Ne? Also das ist schon eigentlich, finde ich, das ist sehr ungewöhnlich. Es gibt nicht viele. Nachher im Eldorado, das ist Eldorado in den 1930, 31. Die Transvestiten, die da auf der Bühne sind, die sind am Ost teilweise sehr, sehr wenig an. Aber die ganze Zeit vorher ist eigentlich der Damendarsteller immer jemand, der sozusagen die Dame darstellt, indem er sich sehr viel anzieht. Und er zieht sich immer sehr viel aus, um die Dame darzustellen. Und das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und über so einen langen Zeitraum, also sind über 20 Jahre, permanent auf der Bühne mit diesem Programm, mit dieser Schlange, das ist schon faszinierend. Also. Und dann wird er, also Ende der 20er Jahre, wird er ja dann von der Szene auch so ein bisschen als Vorbild entdeckt, nämlich als Trans-Vorbild. Es ist in die Zeitschrift Die Freundin und es gibt auch noch die Zeitschrift Das dritte Geschlecht. Das sind die frühen Trans-Zeitungen und dort werden dann Bilder von ihm gebracht. Und die Bilder und die Schriften sind immer so ein bisschen so, einer von uns hat es geschafft. Also er wird dann von denen vereinnahmt. Ob er sich auch vereinnahmen ließ, weiß ich nicht. Ob er das gut fand oder nicht, weiß man alles nicht. Aber
er taucht da auf als so eine Art Ikone.
Ikone und Vorbild, ja.
Ja, ich meine, stellt sich immer vor, wie das wohl damals ist. Deswegen musste ich auch über dieses 1967, hat er noch gelebt. Da denke ich immer so, ach, da hätte man ja den fast noch. Schade, dass es keine Videoaufnahmen von oder Filmaufnahmen mit Interviews von ihm gibt, wenn aber 1940. Weil ich meine, man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet, in der Zeit so ein Leben so geführt zu haben. Ne? Das war sicherlich auch nicht ganz ohne. Und dann noch mit Schlange. Wie hat er das mit der Schlange gemacht? Aber der hat wahrscheinlich eine Berliner Mietwohnung oder die hatte denn ein Hotelzimmer
Genau, das Haus war erstmal in Zerbenschleuse, da waren sie dann mit Pausen, aber sonst waren die im Hotelzimmer. Also ich hatte mal eine Schlangentänzerin befragt und die sagte, Schlangen sind total dumm. Also die sehen erstmal nichts, die legst du irgendwo hin und den gibst du eine Maus einmal die Woche oder so oder ein Hühnchen oder keine Ahnung. Und dann sonst, ich habe gefragt, hat man zu denen eine Bindung, erkennen die einen? Nein, also wie so ein Affe, sie sagt, die sind dumm. Also ja, und die haben sie dann in einen Korb gehabt und wahrscheinlich weiß ich, ob die sich mal ausbreiten müssen, und ob man die durch das Hotelzimmer laufen, flattigen lässt.
Ja.
Dazu weiß ich ein bisschen zu wenig.